Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Kandidatenfrage bei CDU und CSU ist entschieden. Friedrich Merz wird für die Union bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr antreten. CSU-Chef Söder verzichtet auf eine Kandidatur, wie er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merz erklärte. Bereits gestern hatte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst für Merz ausgesprochen. Die formale Entscheidung soll Anfang nächster Woche in den Gremien der beiden Parteien fallen.
Es ist ein kurzer Auftritt der beiden Parteichefs von CDU und CSU. Und genauso knapp macht es Markus Söder.
Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich.
Söder begründet die Entscheidung damit, dass die CDU als größere Partei das erste Zugriffsrecht auf die Kandidatur habe.
Die CSU akzeptiert es, ich akzeptiere es. Und zwar nicht zähneknirschend, sondern, ich sage das ausdrücklich, hat meine volle Rückendeckung.
Ziel beider Parteivorsitzenden sei es, die Ampelregierung im Bund abzulösen. Dafür dürfe sich aber der unionsinterne Streit aus dem Wahlkampf 2021 nicht wiederholen.
Wir gehen mit großer Zuversicht in die Bundestagswahl 2025. Wir sind aufgestellt, personell, politisch, organisatorisch. CDU und CSU können ab sofort in einen Bundestagswahlkampf gehen.
Welche Koalition Sie sich danach im Bund vorstellen können, das machen die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein während eines Arbeitstreffens in Kiel klar.
Wir beide stehen für erfolgreiche schwarz-grüne Koalition. Und wir zeigen auch, dass Schwarz-Grün gut zusammenarbeiten kann.
Kurz und knapp äußert sich der Bundeskanzler zur Entscheidung der Union während eines Besuchs in Kasachstan.
Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.
Die formelle Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der Union treffen die Parteivorstände von CDU und CSU am Montag.
Markus Preis in Berlin. Wie war denn der Auftritt der beiden Parteivorsitzenden heute?
Ja, dafür, dass das der große Harmoniemoment der Union sein sollte, war das heute trotzdem ein erstaunlich nüchterner Auftritt. Beide kommen wortlos auf die Bühne, kaum ein Lächeln, dann jeweils eigene Statements, zum Schluss ein kurzes, recht steifes Händeschütteln für die Kameras und Fragen, wie dieser Deal jetzt zustande gekommen ist, waren auch keine erlaubt. Was wir da heute gesehen haben, war im Endeffekt die ziemlich kühle Klärung von ziemlich klaren Machtverhältnissen und zwar eben zugunsten von Friedrich Merz.
Und welche Chancen werden Merz als Kanzlerkandidat eingeräumt?
Na, bis zur Bundestagswahl ist es ja noch ein Jahr hin, also ziemlich lange. Aber in den jüngsten Umfragen, da liegt die Union erstmal ganz klar bundesweit auf Platz 1. Trotzdem, der Kanzler hat sich offenbar gefreut, selbst im fernen Kasachstan, weil er auch Schwächen bei Friedrich Merz sieht. Auch in der SPD weiß man, dass Merz nicht die höchsten Beliebtheitswerte hat. Zudem sieht man, dass die CDU auch noch einige andere Herausforderungen zu meistern hat. Die Brandenburg-Wahl, die verspricht jetzt zumindest keinen CDU-Sieg. Die Regierungsbildung in Thüringen und Sachsen könnte noch schwierig werden. Und sollte es dort tatsächlich zu Koalitionen mit dem BSW kommen, wird darüber sicher auch im Westen kritisch diskutiert. Und zu alledem schaut man natürlich auch noch gespannt, wie ernst es Markus Söder tatsächlich meint, damit, dass er so wörtlich fein ist mit dem Kandidaten Merz.
Vielen Dank nach Berlin. Markus Preis spricht übrigens in wenigen Minuten ausführlich mit Friedrich Merz über die Kanzlerkandidatur in Farbe bekennen, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Im Libanon sind nahezu zeitgleich hunderte tragbare Kommunikationsgeräte explodiert, sogenannte Pager. Dabei wurden nach Angaben der Regierung mindestens 9 Menschen getötet und mehr als 2.700 verletzt. Offenbar traf es zumeist Mitglieder der Terrormiliz Hisbollah, die Pager im großen Umfang verwenden. Anders als Handys sind die kleinen Funkempfänger nicht zu orten.
Panik auf Beirutstraßen. Ambulanzen bringen zahlreiche Verletzte in die Krankenhäuser der libanesischen Hauptstadt. Bei den Opfern handelt es sich hauptsächlich um Mitglieder der radikal-islamischen Hisbollah. Die Terrormiliz, die vom Iran unterstützt wird, hat Israel vorgeworfen, hinter der offenbar koordinierten Welle von Explosionen zu stecken. Tel Aviv hat sich dazu noch nicht geäußert. Zur Detonation gebracht wurden sogenannte Pager. Die Vorgänger der Handys können Nachrichten verschicken, aber nicht geortet werden. Diese Form von Kommunikation zwischen Hisbollah-Mitgliedern hatte bislang als sicher gegolten. Hier explodiert einer von ihnen, gefilmt von einer Überwachungskamera. Wie die Pager zur Explosion gebracht wurden, ist noch unklar. Kurz vor den Detonationen hatte die israelische Regierung mitgeteilt, dass sie ihre Kriegsziele auf den Konflikt mit der Hisbollah an der Grenze zum Libanon ausgeweitet habe. Auch er wurde offenbar verletzt, der iranische Botschafter im Libanon, Amani. Die Vereinten Nationen haben mittlerweile vor einer weiteren Eskalation des Konflikts gewarnt.
In Sachsen bleibt das Hochwasser voraussichtlich unter der höchsten Alarmstufe 4. In Bayern beginnt sich die Lage zu entspannen, nachdem der Regen aufgehört hat. Weiter nördlich an Oder und Elbe wird der Scheitelpunkt erst gegen Ende der Woche erwartet. Wesentlich dramatischer ist die Lage in Österreich. Dort sind an mehr als 20 Stellen Dämme gebrochen. In Polen, Tschechien und Ungarn hilft die Armee in den überschwemmten Gebieten.
Die Helfer im polnischen Lewin-Dreski sind im Dauereinsatz, retten Anwohner aus ihren Häusern. Doch nicht alle möchten ihr Zuhause verlassen. Das erschwert die Rettungsarbeiten zusätzlich. In Nisa drohte ein Deich zu brechen und die Stadt zu überschwemmen. Mit vereinten Kräften können die Helfer die durchweichte Stelle schließen. Polens Ministerpräsident Tusk schätzt, dass sein Land mehr als 1 Milliarde Euro an Hochwasserhilfen benötigt. Ich werde versuchen, die Chefin der EU-Kommission in den nächsten Tagen, vielleicht auch Stunden, nach Breslau zu holen, damit wir Zusagen bekommen und damit sie mit eigenen Augen sieht, wie ernst unsere Nöte sind. Auch in Tschechien sind die Hochwasserschäden enorm. In Ostrava, der drittgrößten Stadt des Landes, gab es am Zusammenfluss von Oder und Opava Dammbrüche. Viele Häuser sind überflutet. In Österreich sind die Aufräumarbeiten im vollen Gange. Nach tagelangem Starkregen sinken die Pegelstände, Entwarnung geben die Behörden aber noch nicht. In Deutschland ist die Lage deutlich weniger dramatisch. In Sachsen sei man bislang vergleichsweise glimpflich davongekommen, so der Umweltminister.
Die Pegelstände sind insgesamt niedriger, als das zwischenzeitlich zu befürchten war. Das ist aber immer explizit noch keine Entwarnung, ne? Weil die Ereignisse ja noch andauern.
Das Wasser der Elbe steigt nur langsam an. Trotzdem könnte in der Nacht Alarmstufe 3 von 4 erreicht werden.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ihren Vorschlag für ein neues Team vorgestellt. Ursprünglich wollte sie gleich viele Frauen und Männer nominieren. Dieses Ziel hat sie aber nicht ganz erreicht. Zum ersten Mal soll es einen Kommissar für Verteidigung geben. Umstritten ist unter anderem die Aufstellung des italienischen Rechtsaußenpolitikers Fitto, der für Regionalförderung zuständig sein soll.
Der Start war rumpelig. Bis zuletzt hatte von der Leyen für mehr Frauen geworben. Mit Erfolg. Anfangs hatten nur 4 Mitgliedstaaten eine Kommissarin nominiert. Am Ende wurden es dann doch noch 11, immerhin 40% der Posten. Als starke künftige Außenbeauftragte der EU gilt Kaya Kallas. Die ehemalige estnische Regierungschefin ist gut vernetzt und eine klare Unterstützerin der Ukraine. Die Spanierin Teresa Ribera gilt als erfahrene Verfechterin eines klimagerechten Umbaus der Wirtschaft. Ihr Ressort verbindet den Green Deal mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen den Klimawandel weiter bekämpfen. Aber in diesen Zeiten haben das Thema Sicherheit, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und auch die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, ein viel größeres Gewicht bei der Zusammensetzung der Kommission bekommen. Nur 4 Ressorts gehen an die europäischen Sozialdemokraten, die zeigen sich unzufrieden.
Wir haben tatsächlich die große Befürchtung, dass der Schutz von ArbeitnehmerInnenrechten und dass die Sozialpolitik hier ein wenig unter die Räder geht. Die Tatsache, dass der Begriff der Sozialpolitik überhaupt gar nicht mehr auftaucht, gibt es eine Andeutung, in welche Richtung das läuft.
Erstmals soll ein Rechtsaußenpolitiker, der Italiener Raffaele Fitto, ein Vertrauter von Regierungschefin Meloni, einen Schlüsselposten erhalten. Als Vizepräsident und als Herr über die Strukturfonds würde er über einen großen Etat verfügen. Sozialdemokraten und Grüne befürchten einen Rechtsruck. Und auch der Ungar Oliver Vaheli ist hoch umstritten. Er beschimpfte die Abgeordneten als Idioten. Ob von der Leyens Team wirklich so an den Start geht, hängt jetzt am Parlament, denn das muss jeder Personalie zustimmen. Klar ist aber, die politischen Verhältnisse haben sich massiv verschoben. 14 Posten gehen jetzt an die europäischen Christdemokraten der EVP, darunter so wichtige Schlüsselressorts wie Migration, Sicherheit und Agrar.
Es war ein Megaprojekt, das Intel in Magdeburg umsetzen wollte. Seit 2,5 Jahren plant der US-Konzern dort eine Chip-Produktion für 30 Milliarden Euro. Eine der größten ausländischen Investitionen in Deutschland überhaupt. Aber dann wurden die Geschäftszahlen schlechter. Intel strich tausende Arbeitsplätze. Jetzt hat das Unternehmen Projekte in Europa vorerst auf Eis gelegt. Auch die Chip-Produktion in Magdeburg.
Auf dieser Fläche bei Magdeburg war noch für dieses Jahr der Spatenstich geplant für Europas größte Chipfabrik. Nun die Ankündigung von Intel, das Werk wird vorerst nicht gebaut, zumindest nicht in den nächsten 2 Jahren. Gestern Abend informierte Intel-Chef Gelsinger den Bundeskanzler und Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten.
Wir haben erstens folgende Botschaften zur Kenntnis nehmen können. Intel hält an dem Projekt Magdeburg fest. Ist momentan allerdings aus Liquiditätsgründen nicht in der Lage, so wie ursprünglich zeitlich geplant, die Investition zu beginnen.
Dem US-Konzern fehlt das Geld. 30 Milliarden Euro wollte Intel hier eigentlich investieren. Der Bund fast ein Drittel davon übernehmen, um Deutschland und Europa unabhängiger zu machen von Chipherstellern in Asien. Sachsen-Anhalt war bereits in Vorleistung gegangen. Millionenbeträge sind geflossen für Grundstücksankäufe und Erschließungsarbeiten.
Generell war vielleicht diese Chip-Geschichte sowieso nicht so eine gute Idee. Einfach deshalb, weil Intel eben nicht die modernsten Chips produziert. Und insgesamt ist das Timing natürlich eher gut im Sinne von, dass wir eben zwar schon ein bisschen in die Infrastruktur investiert haben in Magdeburg, aber eben noch nicht wirklich die Milliarden Subventionen an Intel überwiesen haben.
In Magdeburg hoffen sie dennoch, dass das Projekt nur aufgeschoben ist und das Werk am Ende doch noch entsteht. Denn hier geht es auch um 3000 neue Arbeitsplätze.
Und es geht auch um das Ziel der Bundesregierung, weniger abhängig von Chipherstellern aus Asien und den USA zu werden. Dabei hatte die Bundesregierung besonders auf die Intel-Produktion in Magdeburg gesetzt. Fast 10 Milliarden Euro hatte sie eingeplant, um das Vorhaben zu subventionieren. Jetzt diskutiert die Bundesregierung, was sie mit dem Geld macht.
Die Chipfabrik war ein Prestigeprojekt für den Kanzler. Und so bemüht sich Scholz aus dem fernen Kasachstan, den Rückschlag nicht als solchen aussehen zu lassen. Devise: Zweckoptimismus.
Die Entscheidung, das Projekt in Deutschland jetzt 2 Jahre aufzuschieben, ist eine, die ja auch beinhaltet, die Aussage, daran festhalten zu wollen.
Vorerst werden die Milliarden an Subventionen für Intel aber nicht gebraucht. Und das sorgt für Begehrlichkeiten in Zeiten Klammerkassen. Kaum ist der Planungsstopp bekannt, meldet sich der Finanzminister über die Plattform X, vormals Twitter, zu Wort. Alle nicht für Intel benötigten Mittel müssen zur Reduzierung offener Finanzfragen im Bundeshaushalt reserviert werden. Alles andere wäre keine verantwortungsbewusste Politik. Die Botschaft dürfte in Richtung Wirtschaftsministerium gehen, denn dort ist das Geld eigentlich reserviert im Klima- und Transformationsfonds. Aus dem Ministerium heißt es, die Gelder stünden nicht für etwas anderes zur Verfügung. Der Wirtschaftsminister hält sich heute öffentlich bedeckt.
Wie jetzt konkret mit den reservierten Geldern zu verfahren ist, das werden wir hinter den Kulissen in der Regierung besprechen.
Zudem betont der Wirtschaftsminister, das Ziel der Regierung sei weiterhin, Halbleiterfabriken in Deutschland anzusiedeln. Die Strategie sei nicht auf ein einziges Unternehmen ausgerichtet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 18. September.
Der Luftdruck steigt und zusammen mit trockenwarmer Luft aus Osten erwarten uns angenehm warme und oft sonnige Tage. An der Küste und im Süden gibt's heute Nacht mitunter dichtere Wolken, im Süden auch einzelne Schauer, sonst oft nur locker bewölkt oder klar. Regional bilden sich wieder Nebelfelder, die sich morgen Vormittag aber auflösen und dann scheint oft die Sonne in Teilen der Mitte und des Ostens am längsten. Gegen Abend sind in Südostbayern einzelne Schauer möglich. Im östlichen und südlichen Bergland heute Nacht teilweise unter 10, an der See dagegen 16 bis 17 Grad. In Alpennähe morgen weiterhin unter, sonst verbreitet über 20 Grad, regional auch sommerlich warm. Auch Donnerstag verbreitet freundlich und warm. In der Mitte und im Süden sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. An diesem Wetter ändert sich in den folgenden Tagen wenig.
In den Tagesthemen um 22.30 Uhr fragt Jesse Welmer NRW-Ministerpräsident Wüst, ob Friedrich Merz Kanzler kann. Außerdem zu viele Dönerläden. Heilbronn streitet über seine Innenstadt.